Aufgeschnappt, der Podcast von der Hund.
Auf diesen Podcast habe ich mich jetzt echt mega gefreut. Es ist ein so spannendes Thema und ich habe dein Buch wirklich verschlungen und finde, das sollte sich jeder zu Herzen nehmen, jeder lesen. Und es ist auch schnell gelesen. Das ist immer sehr dankbar, wenn es einfach auf die Fakten reduziert ist und dann nicht lange rumgeschwafelt ist. Hallo und herzlich willkommen, Barbara Walik.
Hallo, ich freue mich, dass es geklappt hat. Ich bin gespannt.
Barbara, du hast einen sehr spannenden Werdegang. Du hast angefangen als Erzieherin, dann Sozialarbeiterin, inzwischen Suchttherapeutin. Die eigenen Hunde hast du immer dabei, bist Fachkraft für tiergestützte Interventionen, bist auch Hundeverhaltensberaterin. Also eine ganz spannende Ecke und eine ganz spannende Kombination. Was machst du alles so in deinem Alltag?
Also heute sieht es ganz anders aus als damals natürlich. Ne? Heute bin ich so, ich sag mal, fragmentiert unterwegs. Immer noch arbeite ich vornehmlich mit Menschen. Also ne, ich habe ja Sozialarbeit dann irgendwann studiert und das ist mein Hauptgeschäft. Und das mache ich an verschiedenen Orten. Also in Unternehmen als Sozialberaterin für psychische Belastung stehe ich zur Verfügung. Für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Da kommt alles an Themen, aber auch Sucht häufig. Und zwar wie durch die ganze Gesellschaft, quer durch alle Ebenen von Hierarchien in Unternehmen. Und dann arbeite ich in der ambulanten Begleitung von chronifiziert psychisch Kranken. Also das ist sowas, was nicht im Schutzraum stattfindet, sondern wo du so aufsuchend arbeitest. Und jetzt bei mir ist es so, ich vermeide Hausbesuche, weil ich daran glaube, dass es nicht schlau ist, jemand, der depressiv ist, den noch darin zu unterstützen, weiter die Wand anzugucken und den Wege abzunehmen. Deswegen arbeite ich, und da arbeite ich auch mit meinem Hund. Deswegen glaube ich, dass es schlau ist, rauszugehen, in den Wald zu gehen, sich zu bewegen und was mit dem Hund zu machen und Spaß zu haben. Und alles, was dann sonst noch wichtig ist, unterwegs zu besprechen, und wenn das nicht möglich ist, habe ich auch noch, und da bin ich auch ein Fan von, einen großen Garten, der versteckt liegt und wo ich mit den Leuten sitzen kann und der Hund laufen kann und ich dann auch die hässlichen Sachen, die Behördenkram und so, mit denen erledigen kann. Ne? So.
Sieht man, ist es den man im Hintergrund hier auch sieht?
Bitte? Das ist der Garten, ja, genau. Ja. Das ist tatsächlich so ein Bild, wo ich auch Zoom-Meetings gemacht habe. Und genauso sieht es dann aus, wenn ich an meinem Gartentisch sitze. Genau das ist das.
Sehr schön.
Ich brauche das. Ich sag mal so, bei mir ist dadurch, dass ich ja mit, ich sag mal, beanspruchten Menschen arbeite, ne, da ist immer viel Dynamik drin und ich muss immer hacken für den Frieden. Ne? Also für den eigenen Inneren. Sonst bin ich kein ganzer Mensch und natürlich Therapiebegleithunde sind toll, aber sie helfen auch den eigenen Halterinnen und man kann einfach rausgehen und sich das zum Vorbild nehmen, was sie uns immer vormachen, nämlich Präsenz und ne, im Hier und Jetzt sein. So, das ist das, woran ich glaube, auch in der Arbeit mit Leuten. Und ja, ich weiß, das hört sich alles ein bisschen dynamisch an. Ich habe ja auch immer noch so Ausflüge in andere Bereiche gemacht, Journalismus und alles mögliche, Wirtschaftsmediation und bla bla. Aber die rote Linie ist wirklich, das habe ich schon als Kind gedacht. Ich war so ein Pferdemädel, ne? Also mich hast du nicht aus dem Stall gekriegt, auch nicht bei Hausarrest, dann bin ich halt morgens um 5 hingegangen. Ne? Und ich war immer davon überzeugt, dass das ein Benefit ist in der Arbeit mit Menschen, wenn man sie mit Tieren sinnvoll in Kontakt bringt. Also da war ich selber von überzeugt als Kind, weil es für mich gut war. Und das ist bis zum heutigen Tag noch so. Das ist vielleicht ein roter Faden. Den kann man nicht so auf den ersten Blick erkennen, aber ja, das ist so mein Ding.
Absolut, ja. Und das ist auch für dich dann schön, wenn jemand da ist, weil das, glaube ich, schon ein sehr anspruchsvoller Job auch ist, den du da machst.
Ja, jetzt, also ich sag mal so, ich habe gern ein bisschen Dynamik, und bis ich in die Suchttherapie geraten bin, das war eher so ein Zufall, war ich eher so wie, okay, komplexe Aufgabenstellung, nach 2 Jahren habe ich das im Griff, was kommt jetzt? Ne, so. Also Und dann bin ich eben, weil ein Freund mich darum gebeten hat, weil es da gebrannt hat und so, sollte nur vorübergehend sein, dann in dieses Therapiezentrum geraten und war erstmal so, wow, okay, in welchem Kosmos bin ich jetzt gelandet? Alles ist ganz anders. Und dann habe ich diese Suchttherapieausbildung gemacht und bin da hängen geblieben. Also nicht hängen geblieben, sondern habe mich dann entschieden, meine damals erste Selbstständigkeit aufzugeben und das zu machen. Und in diesen über 8 Jahren habe ich mich keine Minute jemals gelangweilt. Also das war spannend und ich glaube, ich habe in keinem Lebensabschnitt mehr gelernt über mich, über Sucht, über Beziehungsdynamiken, über Gruppenarbeit, über Delinquenz und Ambivalenz. Und ich möchte das nicht missen, aber es war auch brutal anstrengend.
Das glaube ich sofort. Fest steht, du hast sehr, sehr viel Ahnung im Bereich Sucht, Suchterkrankungen und du kennst dich auch im Hundebereich sehr gut aus. Und du hast versucht, diese Kenntnisse so ein bisschen zusammenzubringen und dieses Buch zu schreiben, weil dir aufgefallen ist, ja, es gibt immer dieses Stichwort Balljunkie und man findet es überall im Internet, aber keiner kann es so wirklich greifen und wissenschaftlich ist es da auch eher sehr rar gesät, wenn man sich auf die Suche macht zum Thema Suchterkrankungen bei Hunden.
Ja, das muss ich ja auch feststellen. Der Punkt ist, dass es das in der Veterinärmedizin gar nicht gibt. Also das gibt es bisher nicht. Und wir haben ja jetzt eine Reihe von neuen Erkenntnissen, wo es um psychische Erkrankungen bei Hunden geht. Ne, also hat Sandra Foltin vor nicht sehr langer Zeit ihr Buch rausgebracht. Und also da kommt ja jeden Tag Neues. Und auch da habe ich, obwohl es erwähnt wird als psychische Erkrankung, nichts zur Sucht gefunden. Und das, was man im Internet, also wenn man da so mal so schnell rüber geht und Waldjunkie eingibt, findet, das war so ein bisschen unsortiert, auch im Wording. Und was mich dann aber ein bisschen schockiert hat, war, wenn Menschen Vorschläge gemacht haben, wie das zu behandeln sei. Also da war ich dann ein bisschen empört. Und dann habe ich gedacht, jetzt muss ich mal nachschauen. Erstmal muss ich erst überhaupt mal feststellen, ob Hunde überhaupt süchtig werden können. Jetzt mal so. Und wenn ich das festgestellt habe, dann muss ich mal gucken, was ich mir denken, also wenn ich das übersetze, ne, wie Suchtmedizin Sucht behandelt, wenn ich das versuche zu übersetzen, was würde das denn heißen im Alltag mit dem Hund? Und das ist noch viel wichtiger, was würde klar werden, was man dann niemals tun würde. Genau, und dann habe ich mal angefangen.
Wir gehen die Schritte mal so ein bisschen gemeinsam durch, um allen mal so einen kleinen Einblick zu geben. Also zum einen finde ich das total spannend, wie du beschreibst, was da eigentlich so passiert in so einem süchtigen Hirn. Also ganz, ganz viel spielt ja die Rolle, die Suche nach dem Kick beziehungsweise nach diesem positiven Gefühl. Und du schreibst in dem Buch, Dopamin spielt eine große Rolle, wobei Dopamin eigentlich, das finde ich auch super spannend, dieses Gefühl gar nicht auslöst, sondern Dopamin ist quasi nur, du kannst das wahrscheinlich besser beschreiben, das Signal, dass jetzt eben entsprechende Stoffe ausgeschüttet werden, wie dann Oxytocin oder auch Endorphine. Ich hoffe, ich habe
Ja,
das
Oxytocin an
einigermaßen
dem Punkt.
richtig wiedergegeben.
Ja, nee, Oxytocin an dem Punkt nicht, aber also wenn wir uns überlegen, wie das mit dem Dopamin funktioniert, dann ist es so, ne, du hast, wahrscheinlich hast du das selber schon mal gemacht, also hast du jetzt nur so ein neues Hundebaby da, ja, und möchtest, dass der sitzt und dann hältst du da so einen Keks in die Luft oder deinen Finger und führst den so ein bisschen über den Kopf und dann setzt er sich hin und dann bist du begeistert und dann kriegt er seinen Keks, ne, so. Und Dopamin wird dann ausgeschüttet, wenn ein Ergebnis, also ein Verhalten, wenn dann eine Belohnung kommt, die so nicht erwartet wurde. Nur dann geht das Ding, macht so flop und dann hast du das Dopamin. Also der kleine Welpe, der natürlich schon von fast Anfang an sitzen kann, für den ist das ja keine Sensation, dass er sich hinsetzt, ja, denkt, wow, ne, mache ich das, kriege ich einen Keks. So, und dann wird ein Lernsignal gesetzt von diesem Dopamin. Und dieses Wow, das löst quasi für dahin so ein, ah ja, wenn ich das mache, dann passiert Wow. Ne? So funktioniert da, das haben wir ja dargestellt dann im Buch, das funktioniert dann leider nicht unbegrenzt so, weil das eben nur ausgeschüttet wird, wenn die Belohnung stärker ist als erwartet. Ne? Würde ich jetzt mit der Technik meinen Hund ausbilden wollen, dann hätte ich da so einen Sack Kekse am Hundeplatz stehen, ne? Weil es ja immer mehr sein müsste als erwartet, wenn ich das so machen wollte. Das funktioniert nicht. Das hast du gesehen, da gibt es eine Toleranzentwicklung. Das heißt, wenn wir das ist ja so vergleichbar. Ein bisschen habe ich ja auch gehofft, dass wenn ich mal in dürren Worten erkläre, wie Sucht funktioniert, dass dann vielleicht die ein oder andere Leserin oder der Leser auch sich und seine Umgebung auf solche Sachen abscannt, ne? Weil es oft nicht verstanden wird, dass es dass kein Fall von Schwäche oder von keine Ahnung was, es ist ein ganz normales Lernsystem, was da funktioniert und dann auch irgendwann ein Eigenleben bildet, ne? Weil es Nebenwirkungen hat.
Ja.
Habe ich mich ein bisschen verfranst. Hilf mir mal weiter.
Nein, ich finde es super spannend. Also du gehst ja am Ende auch drauf ein und das ist eigentlich so ein Gedanke, den man sich schon auch mal machen sollte. Wie du ja sagst, ne, der Hund kriegt den Keks und eigentlich ist dann dieser eine Keks gar nicht mehr zielführend, sondern ich müsste dann immer mehr Kekse geben und immer krassere Kekse geben, damit ich dieses Glücksgefühl noch auslösen kann, dass diese Belohnung überhaupt noch da ist. Und so ist es ja beim Suchtkranken auch. Und man sollte sich wirklich überlegen, wie man seinen Hund ausbildet und was ja in erster Linie sinnvoll ist oder was du da proklamierst, ist, dass man halt ein vernünftiges Verhältnis zu seinem Hund aufbaut, eine gute Beziehung, eine gute Bindung aufbaut und das spielt dann auch maßgeblich eine Rolle in der Therapie von suchtkranken Hunden, schreibst du.
Ja, und in der Therapie von suchtkranken Menschen auch. Mhm. Vor allem zuerst spielt es mal als, also das muss man, das ist für mich das Wichtigste, ne? Mit Menschen und mit Hunden. Die Schädigung sozialer Beziehungen ist bei einer Suchtentwicklung das zentrale Diagnosekriterium. Ne, also wir haben ja zwei Arten von, mindestens zwei, also wir haben diese substanzgebundenen Suchtformen, die jeder von uns kennt, Alkohol, Kaffee und so weiter. Ich bin selber auch süchtig, also wahrscheinlich grottenmäßig nikotinsüchtig, mehr als alle, die ich kenne. Ja, ja, ist so.
Und irgendwie lustigerweise alle, die so in diesem Bereich arbeiten, habe ich so das Gefühl, die rauchen sehr viel.
Ich hatte mal... ich wollte mal aufhören, da habe ich noch im Therapiezentrum gearbeitet und natürlich die Gruppentherapien geleitet und alles Mögliche und auch die Rückfallprophylaxegruppe und so. Und dann habe ich es natürlich nicht geschafft, ne? Das willst du nicht wissen, wie strahlend mir meine Patienten Feuer gegeben haben. Also nicht im Sinne von Schadenfreude, sondern im Sinne von, ja, not so easy.
Mhm. Richtig.
Und es ist auch kein Zufall, dass, jetzt lässt es, glaube ich, nach, aber früher gab es in Therapiezentren immer auch eine Anzahl Ex-User als ausgebildete Therapeuten, weil das schon schlau ist, zu wissen, was da passiert. Mhm. So, ja. Jetzt habe ich mich wieder vergaloppiert. Hilf mir auf die Sprünge.
Ich glaube, was jetzt mal spannend wäre, ist, wann ist es denn problematisch? Wir alle nutzen Futter zur Ausbildung von unseren Hunden. Wir nutzen Spiel. Und was du ja auch schreibst in deinem Buch, ist es ja jetzt erstmal kein Problem, wenn der Hund den Ball sehr, sehr gut findet, weil ich damit viel im Alltag machen kann. Ehrlicherweise, ich benutze, also ich bilde Jagdhunde aus und ich benutze sehr, sehr viel Beutebelohnung. Ja. Können wir vielleicht nachher noch ein bisschen drüber reden?
Ja.
Wann wird es denn problematisch? Wann sollte ich mir echt Sorgen machen?
Also, Wenn Konsum, ich sag mal jetzt Konsum, ne, weil Menschen haben auch schon immer konsumiert, aber früher war das in indigenen Kulturen eher so ein sozial eingebundenes Geschichte, ne? So, also wenn Konsum in dem Sinne ohne soziale Einbindung passiert und nicht reguliert, dann wird's blöd, ja. Also das heißt, wenn ich der Ball an sich ist nicht böse, ne? So, und das Ballwerfen an sich auch nicht, ja. Aber wenn ich das unreguliert mache, ne, also ich schieße dieses Ding ab, womöglich noch mit so einem, weißt du, mit so einem verlängerten Tennisball-Schuss-Ding da, ja, und der Hund rennt los, hat er einfach durch dieses Rennen schon Schwapp. Ne? Das ist wie so, wenn ich einen kleinen, weiß nicht, das mit Jagdhunden kennst du dich bestimmt besser aus. Wenn ich so einen kleinen Hund hinter jedem Vogel herlaufen lasse und denke, naja, er erwischt ihn ja eh nicht, dann ist es keine schlaue Idee. Ne? Also wir wissen, das ist schon alleine mit dem Adrenalin und mit diesem Energieaufwand, der damit verbunden ist und was da im Hirn passiert, ist natürlich evolutionär auch schlau, ja, dass man da dranbleiben will, ist schon alleine so belohnend, dass er das wieder machen wird, egal ob er den jemals erwischt oder nicht, weil es geil ist. Ja. So, und wenn ich das mit dem Ball mache, statt mit dem Vogel, und wiederhole das und wiederhole das, dann entwickle ich einen Hund, der dieses Gefühl aktiv aufsuchen will. Also das macht er dann nicht, weil er doof ist, sondern das macht er, weil es Autobahnen im Hirn bildet. Ne? Das bildet andere neuronale Verbindungen als bei jemand, der keine Abhängigkeit entwickelt hat. Ja, und das hat Auswirkungen auf Lernen insgesamt, auf soziale Beziehungen auch, aber jetzt in dem, also was da so gefährlich ist, auf die Impulskontrolle. Ne? Also der kann ja dann gar nicht mehr anders, ja, der muss explodieren. Und dann haben wir das, was wir vorhin schon mal angetippt hatten, dass es dann nicht reicht und dass wir eine Toleranzentwicklung haben und dass der nach einer Zeit gar nicht mehr in so einen ausgewogenen Dopamin-Zufriedenheitszustand kommt, sondern immer im Mangel ist. Ne? Also das ist ja die Quintessenz mit diesem Dopamin. Wenn was geil ist, dann schüttet es aus. Wenn was ist wie erwartet, also eine Belohnung erfolgt wie erwartet, dann bleibt es neutral. Und wenn die ausbleibt, dann geht es in den Keller. Und wenn du die Toleranzentwicklung hast, dann bist du immer weiter im Keller und musst immer mehr machen, dass du überhaupt mal auf Normalniveau kommst. Ne? Und das ist ein leidvoller Zustand. Also, wenn wir jetzt jemand haben, der sagt, ich möchte aufhören zu trinken und der geht in den Zug oder er möchte aufhören, was immer zu konsumieren, dann ist es deswegen leidvoll. Nicht nur, weil manche natürlich auch körperliche Entzugserscheinungen machen, manche Stoffe, ne, sondern was passiert ist, dass der im Dopamin so nach unten kracht, dass der quasi zwangsläufig eine Depression hat. Und die geht nur weg, wenn du irgendwas tust, ja, um das wieder irgendwie hochzukriegen. Und dann ist klar, ne? So, und das ist das, was blöd ist. Also ungeregeltes Ballspiel in steter Wiederholung. Das sieht ja auch süß aus, ja. Also ne, der Hund sieht aus, als hätte er den mega Spaß, ja. Und du denkst, ja, super. Und dann wird es irgendwann praktisch, weil du musst gar nicht weit laufen. Ne, du fährst bis zur Wiese, dann gehst du da raus, dann geht's los. Du kriegst den auch an einem vorbei, ne? Das interessiert ihn ja gar nicht mehr. Das heißt auch Schädigung sozialer Beziehungen, wenn soziale Sachen nicht mehr interessieren, ne? Kriegst deinen Rüden an jedem Rüden vorbei, wenn du den Ball in der Hand hast, ja? Auch an jeder läufigen Hündin ist dem egal, ne?
Du hast, glaube ich, so ein Beispiel auch, du gibst einfach irgendjemand anderen den Ball in die Hand und der Hund ist weg und interessiert sich gar nicht mehr dafür, ob
Ja.
du da bist oder nicht.
Ja. Ja, das ist tragisch. Also, ich würde das nicht vorschlagen als Anamneseinstrument, weil das ein bisschen, also es gibt ja auch Hunde, die werden possessiv, was ihr Spielzeug angeht. Ne? Das ist dann für beide blöd. Also für den Halter, die Halterin, wenn er da steht und sieht, okay, ich interessiere den nicht mehr. Und aber vielleicht auch für den Menschen, der da jetzt weggeht, weil der dann, hallo, wach, das ist meins. Ne? Ich habe im September Urlaub gemacht bei Airbnb. Hab so ein Gartenhäuschen gemietet auf so einem großen Anwesen und es war klar, ich bringe den jungen Hund mit und dann haben wir kurz vorher so eine Nachricht gekriegt, es war auch klar, da ist noch eine Hündin, eine Nachricht gekriegt, wir sollen mal langsam reinkommen, da wäre jetzt noch ein Rüde dabei, damit wir, also ein Dackel, damit wir erstmal gucken, wie das geht, bevor der Hund da reinprescht in diesen Garten, haben wir gemacht, da war meiner noch nicht da und haben geredet, es war ganz nett und plötzlich hat dieses Dackelchen vor mir Männchen gemacht und ich gucke so runter, denke, was willst du? Und er hat mir einen Tannenzapfen vor die Füße gelegt. Und die Tochter, der gehörte und die Wirtin schrien beide gleichzeitig, nicht werfen, nicht werfen, der ist süchtig. Das habe ich noch nie mitgekriegt, dass jemand das verstanden hat. Und das war klar, der ist inzwischen, weiß ich wie viele Jahre alt, also 6, glaube ich, war der. Und die haben mir dann erzählt, dass es sich relativ schnell entwickelt hat, nämlich so, wie es bei uns auch ist, mit also 6 Monaten, haben sie gesagt, war der dann so. Und dass sie verstanden haben, dass es irgendwie nicht gut sein kann und dass das dann besser geworden ist, als die Hündin dazugekommen ist, weil dann war er irgendwie wieder mehr im sozialen Geschehen und natürlich, dass sie es aufgehört haben und dass sie jedem sagen, der soll nichts werfen. Ja, also dass sie den Rückfall vermeiden und da einfach ein Entzug stattgefunden hat. Ne? Aber also eben 6 Jahre später oder 5,5 später hat er das nicht vergessen, dass man bei fremden Leuten das ja mal probieren könnte. Ne? Das fand ich spannend.
Ja, du schreibst ja auch in deinem Buch, dass es nicht gelöscht wird, dass es nie gelöscht wird, gerade wenn die Hunde
Ja.
das eben sehr früh lernen, dass es nie ganz weggeht und immer mal wieder rauskommen kann.
Ja, ist bei uns auch so, ne? Wir haben früher, bevor wir das Mitte der 90er, seit Mitte der 90er ungefähr, gibt es MRTs und sowas, ne? Vorher war das auch schon klar, dass das irgendwie schwierig ist, schwieriger als anderes Verhalten zu verändern. Und da haben wir schon so eine Idee gehabt, es gibt irgend so eine Art Suchtgedächtnis, irgendwas verhindert das, ne? Und es ist auch keine, also die meisten, die sich weniger damit beschäftigen, haben dann immer so die Idee gehabt, es wäre eine Willensschwäche oder so, ja. Das ist natürlich nicht der Fall. Aber dann, als diese MRTs kamen, konnten wir das sehen. Und es leuchtet sozusagen das Belohnungssystem dann in bestimmten Situationen. Und seitdem wissen wir es, dass da neuronale Verbindungen verknüpft werden, die einfach ein Hirn, das keine Suchtentwicklung durchlaufen hat, nicht hat. Ja, und dass diese, also die sind physisch sozusagen. Ja, also die sind, soweit wir heute wissen, nicht auflösbar. Das ist ein Drama, ja. Also das ist auch für die menschlichen Suchtpatienten ein Drama, weil das bedeutet, dass die Rückfallgefahr lebenslänglich besteht, ne? Und dass sie immer vulnerabler bleiben als jemand, der das noch nicht hat. Ja.
Inwiefern hängen Suchtverhalten und Jagdverhalten zusammen? Also
Ja.
ist es dann ähnlich, wenn der Hund, sagt man ja auch viel, sehr jung, sehr erfolgreiche Jagderfahrungen hat, dass sich das sehr schwer wieder rauskriegt?
Ja. Also es gab ja jetzt gerade, das war nachdem ich das Buch rausgebracht hatte, die erste Studie. Ich habe ja einen Mangel an Studien gehabt, wo es wirklich um Sucht ging. Da ging es ja immer nur um repetitives Verhalten, so heißen alle, sagen wir mal, mit zwanghaft wiederholten Verhaltensweisen in der Veterinärmedizin. Die haben das am Spielen festgemacht. Also die hatten dann in ihrer Auswertung die Idee, der entscheidende Punkt ist, dass ein Hund spielt. Von sich aus, anders als andere. Ich konnte dem nicht wirklich folgen, weil ich denke, nee, denn also die Ausgangslage bei dieser Studie war, dass sie direkt aufgerufen haben, dass spielaffine Hundehalter sich melden mit ihren Hunden zur Teilnahme. Also es war schon eine selektive Auswahl, sage ich mal. Das ist auch okay, wenn man das dann untersuchen will. Aber die Schlussfolgerung, dass es über das Spielverhalten, das beim Hund besonders ist, nämlich nah beim Menschen, anders als bei anderen Säugetieren, dass der anlasslos spielt, sozusagen, wie Menschen auch, dem konnte ich nicht folgen, weil wir das animieren, dieses Spielen, diese Art von Spielen. Ja? Also wenn die miteinander als Welpen spielen, dann rennen die auch mal mit einem Strick durch die Gegend. Aber das sieht anders aus.
Und
Ne? Also da
das,
geht
was war die Schlussfolgerung, dass die Hunde, die selber spielen, suchtanfälliger sind oder?
Dass Hunde anders als andere tierische Säugetiere ein Spielverhalten haben, das dem Menschen ähnlich ist und dass das dafür sorgt, dass Sucht entstehen könnte.
Mhm.
Dem folge ich so nicht. Also, das ist mir nicht plausibel. Ich kann es nicht herleiten. Da gibt es auch einfach zu wenig Forschung, aber ich verbinde es auch eher mit Jagdverhalten. Ne, ich verbinde es damit, dass das war einfach evolutionär sinnvoll, ja, das so zu verankern, dass wenn ein bewegter Reiz kommt, dass dein Körper Energieleistung bringen will, ja, und bringen kann, physiologisch bei einer aktiven Stressreaktion, ja, um zu überleben. Also sonst wären die einfach nicht erfolgreich gewesen. Das ist ja anstrengend. Sie erwischen das Kaninchen ja auch vielleicht nicht beim ersten Mal, ne? Und auch nicht jeden Tag. Und dann musst du ja immer wieder diese Aktion bringen wollen, die brutal anstrengend ist, ja. Und das scheint mir näher dran zu sein, an der Suchtentwicklung, dieses evolutionäre Erbe, ja. Aber belegen kann ich das nicht. Da ist die Forschungslage ist nicht vorhanden. Ne? Aber meine
Spannend,
Idee
weil
ist schon, das ist es. Also
ja.
da sind wir mehr daheim als jetzt bei irgendeinem vermuteten Spielverhalten.
Man müsste ja, es gibt ja auch so zahme Füchse in Gehegen im Ausland, dass man einfach mal, vielleicht kann man probieren, ob man einen Fuchs zum Balljunkie machen kann. Vielleicht wäre das
Also,
aufschlussreich,
da
ich
müssen wir
weiß
vielleicht auch ein bisschen über Ethik in
es nicht.
der
Definitiv,
eher
ja.
über Ethik bei der Forschung reden, ne?
Ja,
Weil
definitiv.
eben, solange du es nicht löschen kannst, das Verhalten, wird es halt
Ja.
für den Fuchs blöd, ne?
Ja,
Also.
sehr spannend. Also das ist grundsätzlich so eine Überlegung, weil was jetzt in der Ausbildung der Hunde, jetzt wo ich herkomme, schon viel gemacht wird, ist, dass die von Anfang an zum Beispiel den Tennisball auch kennenlernen als lohnenswert. Das heißt, man fixt die schon so ein bisschen an auf den Tennisball, dass die das gut finden und etabliert dann aber schon relativ schnell auch gewisse Regeln, weil ich brauche ja einen Hund mit viel Kontrolle, viel Impulskontrolle, der sich zusammenreißen kann, der sich zurücknehmen kann, weil sonst bringt mir das ja auch nicht, wenn ich mit ihm arbeiten will.
Ja.
Der soll aber schon den Ball gut finden, damit ich eben auch, wenn dann andere spannende Sachen ins Spiel kommen, wild ins Spiel kommt, dass ich mit dem Ball immer noch eine adäquate Belohnungsmöglichkeit habe.
Ah,
Wie
okay.
findest
Also
du
nicht
den
so viel.
Ansatz?
Ah, okay.
Also die werden schon so ein bisschen, die sollen den Ball schon richtig, richtig gut finden, damit ich dann eben sagen kann, hey, auf das Kaninchen hast du gestoppt, richtig cool, zack, hier ist dein Ball, hier ist deine Belohnung. Und so habe ich halt auch, ne, der möchte ja in dem Moment auch rennen, möchte packen, möchte diese ganzen Verhaltensweisen zeigen, die er aber da jetzt nicht zeigen darf. Und dann sage ich ihm, schau mal hier, aber hier hast du den Ball, am Ball kannst du es machen.
Also schlussendlich, ich arbeite, also eben, Jagd ist mir, da habe ich keine Ahnung von. Ich komme aber in der Hundeausbildung eher aus dieser Kynagogik Natural Dogmanship-Ecke, ne? Und da geht es ja viel darum, dass du versuchst, mit deinem Hund dich so zu beschäftigen, dass er Spaß dran hat. Und es ist irgendwas im Bereich Ersatzjagd, ja? Also wir fährten zusammen, wir suchen was, wir klettern irgendwo hin und graben irgendwas aus und so weiter. Und manche, also von uns arbeiten deswegen mit diesem Futterbeutel. Ne? Also der Unterschied zum, ich sag mal, zum Keks direkt, ist, dass du dieses Ding zusammen irgendwie erjagst. Also egal, ob du jetzt eine Fährte machst oder an der Hetzangel oder das irgendwo verbuddelt ist oder du irgendwie denken musst, damit du das irgendwo rauskriegst, ist egal, ja. Aber du machst es gemeinsam und dann ist der Jagderfolg tatsächlich auch die Hauptmahlzeit und nicht der Einzelkeks. Also das hat eher auch physiologische Gründe. Aber dieses Ding so muss ja apportiert werden, weil das hat einen scheiß Reißverschluss, ne? Und dann macht ihr das zusammen auf und manchmal machen wir das auch tatsächlich so mit Leuten, dass da noch was für die Menschen selber drin ist. Also wenn der Hund zum Beispiel, wenn es darum geht, dass der ein bisschen mehr Selbstwert braucht, dann heißt es, sie essen hinterher zusammen, ne? Ich den Keks und du den Snack oder was immer. Und ich habe Beute für uns als Gruppe zusammen, ne, erwischt. So. Also da ist es ähnlich und auch wenn du wenn du jetzt nicht willst, dass er nach vorne schießt, dann bietest du dem den Beutel nach hinten an. Ne? Also dann sagst du, okay, da vorne finden wir jetzt blöd, aber hey, da hinten ist Party. Und das machen wir gar nicht so unterschiedlich. Ne? Also das ist im Grunde ja, ob du jetzt sagst, der bewegte Reizhase, den wollen wir jetzt lieber nicht, da musst du dich beherrschen, aber der bewegte Reizball, das ist das, was unsere Party ist und das darfst du. Das ist ja im Grunde hat eine große Schnittmenge, ne? So diese Idee. Aber eben,
Du
da
hast
ist
das
immer wichtig,
Fressen, ja. Mach du zu Ende, sorry.
ja, dass es sozial eingebunden ist und dass du die ganze Zeit darüber im Kontakt bist mit deinem Hund und dass es Spaß macht, es zu tun, ne? Also wenn du die Beziehung stärkst, dann hast du immer einen fetten Resilienzfaktor gegen alle so Verhaltensmerkwürdigkeiten oder auch Pathologien, ne?
Also
Und
dadurch stärkst du dann eher so, ja, der Mensch ist spannend, der Mensch hat irgendwie auch noch was Cooles.
ja, die Idee ist, Wir machen das als Ersatzjagd, aber wir üben dabei auch das, was sonst im Alltag wichtig ist, ne? Also wenn ich habe gerade so einen vollkommen durchgeknallten 9 Monate alten Hund, ja. Hetzangel findet der natürlich gut, ja, aber jetzt geht's ums Schleichen. Also das Ding liegt da und zuckt ein bisschen und wir wollen zusammen das anschleichen. Und man kann erst das packen, wenn man das Go kriegt, ja. So, das ist total schwierig, aber da geht's der ist kein Talent in Frustrationstoleranz und überhaupt und in Impulskontrolle, aber genau darum geht's, ne? Also wenn du vorschießt, ist die Beute weg und alle gehen hungrig nach Hause. Wäre das jetzt in einer wild lebenden Gruppe, ja? Und für uns ist so, nein, man muss sich regulieren, sonst geht das Ding wieder hoch und ist nicht mehr erhältlich, ja? So, also die Idee ist über das, was er sowieso gerne macht, und das ist Jagen, auch Sachen rauszuarbeiten, die für ein Zusammenleben irgendwie das geschmeidig machen, ne? Und da sind wir nicht weit voneinander weg, also. Und es ist gefährlich, wenn dein Hund dem Hasen hinterhergeht, ist es für alle nicht gut,
Zu
ja.
viele Straßen.
Ja, oder ich habe auch vor einiger Zeit mal einen Hund gesehen, der ist mit einem Trümmerbruch im Vorderbein, vor lauter Hetzen hat er nichts mehr mitgekriegt, ein junger Airedale-Terrier, einjährig. Fand der Halter bis dahin nicht so schlimm, wenn der mal abgeht im Wald. Nicht gut. Also ohne Straße geht das auch. Ne? Und wenn du wirklich jagdlich unterwegs bist und da geschossen wird, ist es auch nicht toll.
Richtig.
Ja.
Schützen Frustrationstoleranz und Impulskontrolle vor Suchterkrankungen?
Ja. Da gibt's ja, das habe ich ja mir echt Mühe gegeben, diese Wechselwirkungen mal aufzuzeigen. Also da gibt es immer ganz viele, was ist die Henne und was ist das Ei? Und in der Regel ist es beides. Ne? Also wir wissen von den menschlichen Suchtpatienten, und da gibt es ja viel, viel, viel Forschung, dass alle ein Problem mit der Impulskontrolle haben. Und das entweder schon bestand, ja, also die waren dann schon so ein bisschen ADHS-mäßig unterwegs oder sonst wie. Aber spätestens hinterher besteht es. Also wenn sie die Sucht entwickelt haben, haben sie ein Problem mit der Impulskontrolle, ne? So, und du hast immer beides, also du hast vielleicht, also dieser Hund, den ich jetzt habe, ne, da bin ich relativ sicher, das würde mich so viel kosten und dann wäre er süchtig.
Was ist das
Ja.
für eine Rasse?
Das ist ein Mischling, hatte ich auch gezielt als Mischling ausgesucht. Wenn bei mir ein neuer Hund kommt, weil ein Altmeister sich verabschiedet hat, dann muss der immer so möglichst unterschiedlich sein, also so größtmöglich, damit er eine Chance hat, wenn er in so große Fußstapfen treten muss. Und mein Altmeister war ein Hoverwart, mit sehr viel Würde und sehr viel Souveränität und sehr viel Selbstbewusstsein und so ein minimalistischer, ich, ne, muss nicht viel machen, ich muss nur jemand angucken, naja, läuft schon. So, und jetzt habe ich dann eben diesen Mischling rausgesucht, da ist die Mutter halb Samoyede, halb Schäferhund und der Vater ein Golden. Alles Rassen, mit denen ich vorher nicht viel zu tun hatte, also ich persönlich, weil ich immer gedacht habe, das ist nicht so mein Ding. Und der sah auch, ich habe den mit 4 Wochen gesehen, ich habe mir die Mutter angeguckt, ich habe mit 6 Wochen getestet, mit den anderen Welpen zusammen und so. Und dann sah alles easy aus, ne? So ein Zen-Meisterchen von Welpe. Sicher und so, aber auch, konnte auch Nein sagen, auch damals schon. Nö, mache ich nicht mit. Fand ich gut. Und dann habe ich so ein reizoffenes, sich nicht regulieren könnendes gekriegt, ja. Also ich habe das noch nie in der Hand gehabt. Ich habe erst am Anfang habe ich noch gedacht, hä, was ist das? Ist das der Schäferhund, der so reaktiv ist oder so, ne? Aber das war so auffällig, dass ich gedacht habe, irgendwas stimmt da nicht. Also irgendwas stimmt da nicht, ja. So, jetzt langsam wird es ein bisschen besser, aber mit dem Frustrationstoleranz und Impulskontrolle zu üben, ist kein Spaß. Ne? Also das vor allem für ihn nicht. Also der tut alles, um dieses Gefühl zu vermeiden. Also der rennt anlasslos wie eine Flipperkugel in mindestens 40 km/h im Zickzack durch die Gegend, wenn er Also und der andere Hunde machen das zur Spannungsabfuhr. Er macht es, um sich in so einen Zustand reinzuversetzen. Ja, also dass er, wenn du das unterbindest, dann geht er dich an, ne, und also reißt an dir rum und so. Wenn du das unterbindest, indem du ihn irgendwo festpinnst, dann fängt er an zu buddeln oder irgendwas zu schreddern. Und wenn du das auch noch unterbindest, dann schreit er. Und all das nur, um dieses Gefühl zu ver-, also dieses, es geht mal was jetzt nicht, ne, um dieses frustige Gefühl zu vermeiden. So. Schwierig. Wir müssen das üben, sonst wird das nicht gut, ne? Also.
Ja. Ich kann mir gut vorstellen, dass viele jetzt den Podcast hören, die genau diese Sorte von Hunden auch haben, weil diese, glaube ich, auch mit diesen Themen zu kämpfen haben, wie eben, Ball-Junkies, ständiges Drübersein.
Ja, das ist ja auch eine Auswirkung, wenn du das mal, wenn er das mal entwickelt hat, dann kommst du da ja gar nicht raus, ohne dass du da entscheidend was anders machst. Also
gut, dass er bei dir ist, der Hund.
ich habe ja gedacht, es dürfte mal ein bisschen leichter werden. Also
man wächst mit seinen Aufgaben.
Ja, der war halt büffelig und autonom und so. Da musste ich auch 4 Jahre mit ihm sprechen, ob ich vielleicht auch ein paar Kompetenzen habe und dass wir das absprechen, wenn er nach vorne geht und so, ne? Dann habe ich gedacht, irgendwie dürfte es jetzt auch mal durchlässiger werden. Ja, das war nicht der Fall. Also, das ist für mich jetzt auch eine, und jedes Mal ist es so. Das ist jetzt der 4. Hund, den ich ausbilde zum Therapie. Also, und immer fängst du wieder neu an. Also,
ja.
Das erzählt mir auch niemand mehr auf dieser Welt, dass es ein Patentrezept gibt, was immer läuft, ne?
Kann man nur ein bisschen entgehen, wenn man seine eigenen Hunde züchtet und dann ungefähr weiß, was auf einen zukommt. Aber selbst dann sind immer wieder Überraschungen mit dabei, weil jeder ist so ein bisschen anders.
Ja, auch innerhalb eines Wurfes kann der Range an Temperamenten ja immens sein. Ne? Ja. Also, aber jetzt nochmal, wenn du es entwickelt hast, dann hast du das Problem auf jeden Fall, dass er überregt ist, dass er ein Schlafproblem kriegt, dass er schwer für andere Dinge zu interessieren ist, dass er Stressanzeichen zeigt und vielleicht auch somatische Sachen. Aber auch vorher, wenn du jetzt so einen Hibbel kriegst wie ich, ich sehe das, dass der zum Beispiel Magenprobleme hat. Ne? Also, weil er übererregt ist die ganze Zeit. Ne? Das kann sein, wenn du den mit Hunden spielen lässt und er trinkt ein bisschen schnell Wasser, weil er rennt, der spuckt dir das Wasser im Schwall aus. Also der wirkt es wieder raus, weil der einfach zu drüber ist. Ne? Das ist ganz schwierig. Und wenn du so einen Hund erwischt hast, da würde ich gar nicht mit dem Ball anfangen tatsächlich. Da würde ich anfangen mit Abschalttraining, Warten. Ja, okay, alles ist ganz langsam, viel Ruhe. Ich musste auch vorher nie so strukturiert mit dem Hund zu Hause sein. Ne? Also wenn der nicht mit kann, ist der bei meinem Lebensgefährten. Und wir haben von Anfang an mit Welpengitter ein Drittel von diesem Büro abgezäunt und da ist eine Box drin und es ist klar, auch wenn der vorher allen Hallo sagen darf, die dann noch im Großraumbüro und so weiter, wenn er hinten im Einzelbüro angekommen ist, auch wenn da Leute reinkommen, da darf ihn niemand ansprechen und da ist klar, das ist die Meditationslounge und da läuft exakt nichts. Und das musste ich vorher nicht machen, weil die selber runtergefahren sind, wenn ich gesagt habe, geh mal auf deinen Platz, das ist bei dem nicht der Fall, aber wenn er da durch die Tür geht, dann, also diese Struktur hilft ihm. Ne? Und ich muss es auch jetzt in der Wohnung immer noch machen. Ich habe relativ offene Räume, da ist es gar nicht so einfach. Aber es gibt Situationen, das hatte ich vorher nie, wo der sich nicht mehr runterregulieren kann und dann wirklich der am Ärmel hängt. Und dann muss der eine Minute, anderthalb in die Box. Und dann fällt er in sich zusammen und dann beruhigt er sich und dann kannst du nach einer Minute das wieder aufmachen und sagen, okay, jetzt können wir, ne, jetzt geht's weiter. Anders kriege ich das nicht hin und es ist mühsam und es tut mir auch leid, dass man den so managen muss, also dass er sich selber nicht beruhigen kann. Aber wenn du den nicht fremd regulierst, dann lernt er das gar nicht. Ja? Also der würde das vermeiden.
Ne? Super wichtiger Punkt, ja. Sehe ich genauso wie du.
Ja. Ist für mich auch neu, also so deutlich vorzugehen mit dieser Regulation, ja.
Sehr schön. Was denn jetzt, wenn wir tatsächlich sagen, okay, ich habe so einen Hund, der findet Bälle sehr, sehr gut und ich bin wirklich am Struggeln. Was kann ich tun, um die Suchterkrankung irgendwie so ein bisschen wieder wegzukriegen?
Ja, also ich wenn er das schon entwickelt hat. Und du da, also die Leute kommen ja nicht zu dir als Hundeverhaltensberaterin und sagen, machen Sie mal eine Suchttherapie mit meinem Hund, das ist ja klar, ne? Die kommen und sagen, ja, irgendwie lässt er das Kind mit dem Bobbycar nicht mehr in Ruhe, oder er rennt jetzt einem Jogger hinterher, oder kommt zu Hause gar nicht mehr zur Ruhe, was weiß ich. Und dann musst du das irgendwie so langsam rausfiltern. Wenn du es denn aber hast, ja, dann ist klar, ohne Entzug geht das nicht. Das geht bei uns auch nicht. Also wenn wir jetzt, also ich fände es auch toll, der Traum vom kontrollierten Konsum, ne, wenn ich jetzt nur, sagen wir mal, 2 bis 5 Zigaretten am Tag rauchen würde, fände ich super. Geht aber nicht, ne? Ich kann eher das ganz weglassen, als es kontrollieren. Das geht einfach mit dem süchtigen Hirn nicht, ne? Also das ist der Wunschtraum von allen, aber es funktioniert nicht, wenn du wirklich eine manifeste Suchterkrankung entwickelt hast. Also was heißt das Ball weg? Alles weg, was fliegt, also was schnell ist, möglichst, und den Hund sichern, damit der wird es sich suchen, ne? Weil der wird ja erstmal in so eine ganz dysphorische neurobiologische Situation fallen, ja. Also dem wird es nicht gut gehen, wenn man das weglässt, wie es jemand, der einen Entzug macht, einfach nicht gut geht. Und weil das ganze System ins Ungleichgewicht gerät. Also das heißt, du musst auch dafür sorgen, weil je konsequenter du das machst, desto schneller ist er da raus aus diesem schrecklichen Zustand, ne? Und dann, je nachdem, wie schlimm das ist, muss es am Anfang halt ruhig sein. Der muss erstmal wieder zum Schlafen kommen, und der muss vielleicht auch wieder erleben, dass soziale Nähe Sinn macht, ne? Das kommt dann auf den Hund an. Was kann der denn zulassen? Kann man den massieren? Kann man mit dem abends vorm Fernseher kuscheln? So, ich würde ganz am Anfang nichts machen, was schnell ist. Also das Tempo einfach raus. Also nicht mal am Fahrrad laufen. Also gar nichts, was schnell ist. Sondern eher was kontrolliert und stetig ist, und wenn er dann sich stabilisiert, was ihn interessiert. Und da ist mein Gefühl einfach, alles, was wir über die Nase anbieten, bringt ihn, und das mache ich jetzt auch schon. Ich habe diesen kleinen Chaoten da, den ich jetzt habe, total früh angefertigt. Das habe ich mit den anderen nicht gemacht. Warum? Weil das eine Situation ist, wo der sich fokussieren muss und wo er es auch will. Ja, wo er es auch will, weil er das irgendwie spannend findet. Das würde ich mit so einem Hund machen. Also Nase ist gut, weil sie dann in so einen anderen Modus kommen, ne? Und weil sie mit dir zusammen, ja, korrigierende Erfahrungen sammeln, also das ist ja das Einzige, was wir machen können, wenn wir diese neuronale Verbindung haben. Wir müssen korrigierende Erfahrungen da so drumherum manteln, ne? Und das quasi abpflastern damit es nicht so schnell wieder. Also der muss das Gefühl haben, das ist irgendwie okay, das zu machen, das macht Spaß, und es beschäftigt mich. Ablenkung ist beim Mensch wie Hund auch eine gute Nummer, wenn Suchtdruck da ist. Ja, also der geht dann schon vorbei irgendwann. Aber in dem Moment, wo er da ist, ist er leidvoll. Und da hilft es, das Hirn in einen anderen Modus zu bringen. Ne? So, und also alles, was so sozial, gemeinsam, mit Nase, mit wenig Tempo zu tun hat. Und nichts, was mit Leistung zu tun hat. Also ich würde jetzt so einen Hund niemals ins Agility schicken. Also das wäre kontra, ne? Sondern es muss so eine Mischung aus sozialer Aktion, Sinnhaftigkeit für den Hund und körperlich, also für die Nase, aber auch, also das macht man bei Menschen auch, je über mehr Kanäle du gehst, desto nachhaltiger ist eine Erfahrung, ist beim Lernen auch so. Also lass den über Untergründe laufen, ein bisschen balancieren, irgendwas ausbuddeln, mach irgendwas Haptisches, ja, was spannend ist, damit da über viele Kanäle eine neue Erfahrung reinkommt, und das Hirn wirklich in so einen anderen Modus kommt. Ne?
Klasse.
Also
Super.
Interessenentwicklung. Ich sag mal, das ist so, die fangen ja, das war ja auch eine überraschende Erkenntnis. Also diese Suchterkrankung beim Hund geht analog zur Suchterkrankung beim Menschen im Löwenanteil aller Fälle in der Pubertät los. Ne, da sind sie sich ganz gleich. Und wenn du dir jetzt vorstellst, das habe ich ja wirklich jahrelang gehabt, das ist tragisch. Und du hast dann jetzt einen, der mit 14 angefangen hat zu konsumieren, mit 17 abhängig war und mit 27 im Therapiezentrum sitzt und sagt, ich möchte aufhören. dann ist klar, dieser Mensch weiß nicht, wer er als erwachsener Mensch ist, weil er hat diese Entwicklung nicht durchlaufen. Der weiß nicht, welche Interessen er hat, welche Stärken er hat, was er in der beruflich irgendwie machen wollte, vielleicht mal. Ja, das hat er alles verpasst, weil die Einengung auf den Konsum und auf Suchtmittel so absolut ist, dass das normale psychische Entwicklung, Persönlichkeitsentwicklung stecken bleibt. Ne? Und das ist beim Hund genauso. Also das heißt, wir müssen dann vielleicht auch erstmal gucken, nachdem wir jetzt da ewig Ball gespielt haben, was ist denn eigentlich sein Talent? Also wo hat er denn Bock drauf? Ja, und da mal so ein bisschen breit anlegen. Ne? Was ist es denn für einer? Fährtet der gerne? Klettert der gerne? Ist der motorisch total fit? Ne? Und da an den Ressourcen mal weitermachen und gucken, was sich da drauf entwickelt. Das wäre für Mensch und Hund meine Idee.
Sehr, sehr schön. Vielen, vielen Dank, Barbara Walik. Eine letzte Frage habe ich noch. Sind wir alle handysüchtig?
Na, schwierig zu sagen. Also früher haben sie gesagt, ja, da streiten die sich, die Sucht schon die ganze Zeit. Also noch vor Jahren haben sie gesagt, wenn du einen Konsum am PC oder am Handy hast von mehr als 5 Stunden täglich, bist du abhängig. Ha, so, das haben wir alle. Ne? Und ich würde das so nicht sagen. Also ich behaupte jetzt mal für mich, also ich habe kein Problem zu sagen, ich bin süchtig, nikotinsüchtig oder kaffeesüchtig. Ich behaupte mal für mich, ich bin zwar auch viel am Computer und ich benutze mein Handy, privat und geschäftlich, aber ich habe diese Affinität nicht. Ja, so. Ich sehe aber welche, die haben das und für die, die formulieren auch, ich habe das schwer, das wegzulegen. Ne? Und das kann man nie sagen, also da auch mal alle. Also ich glaube, dass du das fühlst, wenn was nicht okay ist. Die Menschen fühlen es, auch wenn sie noch süchtig sind, auch Jahre vorher schon, fühlt immer ein Teil, das ist nicht okay. Also den machen sie zwar mundtot, ja, aber die fühlen, dass das nicht okay ist für sie. Ne? Und da würde ich mich drauf verlassen und dann würde ich vielleicht auch was dran tun, ja. Aber das ist ja so ein Fall, dass wir,
weißt du, Entzug ist ja nicht möglich irgendwie, weil du brauchst.
Ja, genau. Da geht es um den kontrollierten Konsum. Das ist manchmal so, ne? Ich kann, wenn ich eine Binge-Eating-Störung habe, kann ich auch nicht aufhören zu essen, nur um das wegzukriegen. Ja, und wenn ich pathologischen Medien gebraucht habe, dann kann ich nicht sagen, ich lebe ohne Medien in der Steinzeit. Da ist es, wird es echt komplex. Das ist nicht einfach. So. Ja.
Sehr spannend. Also ich kann allen nochmal sehr dein Buch ans Herz legen. Wir verlinken es auch unter dem Podcast und ich sage vielen herzlichen Dank fürs Gespräch.
Hat mich gefreut. Ciao, ciao, Froni.
Danke dir.
Hör mal wieder rein. Das war Waufgeschnappt, der Podcast von Der Hund.